Auswandern, raus aus Deutschland, raus aus der EU. Ja, aber diesmal in die ganz andere Richtung. Heute sprechen wir über ein spannendes Land, was ich 2024 im Rahmen meines Roadtrips kennenlernen durfte. Bei mir ist die Patricia und du bist in Weißrussland, du bist in Belarus.
Raus nach Südamerika, der Podcast für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden.
Patricia, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich was erzählen darf. Bin gespannt auf die Fragen.
Belarus halte ich für ein absolut unterschätztes Land. Fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Wie bist du auf dieses Land aufmerksam geworden?
Ja, also ich kann gleich die Brücke nach Südamerika schlagen, auch wenn es unglaublich scheint. Aber wir waren erst in Paraguay in 2020, sind am 1. Februar hingeflogen und waren 1,5 Monate später im Lockdown. Ja, wir haben in Asunción gewohnt und ja, es war natürlich nicht die beste aller Zeiten, aber wir haben dann irgendwie für uns entschieden, nach 9 Monaten, wir gehen wieder zurück, weil Lockdown in Paraguay oder Lockdown in Deutschland, da war dann der Lockdown in Deutschland irgendwie verlockender, weil wir da mehr Leute kannten und während des Lockdowns Leute kennenzulernen, ist natürlich schwierig. Und dann waren wir zurück in Deutschland und haben überlegt, was machen wir jetzt? Und das hörte ja irgendwie gar nicht auf und wir hatten irgendwie keine Perspektive. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte ein Land haben, in dem es noch nie einen Lockdown gegeben hat, weil diese Erfahrung, dass man irgendwo hinkommt und dann kommt der Lockdown, wollte ich nicht nochmal haben. Ich wollte ein Land haben, wo die Kinder sich ganz frei bewegen können, ja, ohne Angst. Und dann habe ich halt mich ins Internet gestürzt und habe gesucht. Da gab es ja diese interaktiven Karten, wie die Maßnahmen überall waren. Und dann war halt Belarus gleich der weiße Fleck auf der Karte. Und da habe ich mir gedacht, Belarus, also keine Ahnung, hatte ich überhaupt keine Vorstellung. Es gab auch ganz wenig Infos nur in YouTube. Und dann habe ich halt die Schulen angerufen, habe gefragt, ob sie mir Kontakte vermitteln zu Eltern und also die ausländischen Schulen. Und habe dann die Deutschen sozusagen kontaktiert, die hier schon leben. Und die waren alle total begeistert. Ja, da war ich so total erstaunt. Wahnsinn, ja. Und dann haben wir beschlossen, an Ostern 2021 für 2 Wochen hierher zu kommen. Und ja, war super, ja. Alles war offen. Also das war irgendwie total so schwarz und weiß. Ja, man kam aus Deutschland, alles war geschlossen hier. Wir waren wie so auf Entzug. Ja, wir sind dann in alle Cafés, Restaurants, ins Theater, ins Kino, also alles, was ging, da reingepackt. Und dann kam ja diese Nachricht, dass nach Ostern die Maßnahmen nochmal verschärft wurden in den Schulen und so weiter. Und wenn man will, kann man sein Kind auf online umstellen. Das haben wir dann gemacht.
Du bist bei 2021?
21, genau.
21, ja.
Genau. Und dann sind wir halt mit unseren 2 Koffern, die wir da hier mitgebracht haben, direkt hier geblieben und haben uns dann darum gekümmert, halt diese eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, was nicht so schwer ist, hier zu
Machen wir da
erhalten.
nochmal einen Schritt zurück. Ist das überhaupt so einfach, nach Weißrussland zu kommen? Als ich jetzt, ich bin zweimal dort gewesen. Das erste Mal war die Rückreise von der Friedensfahrt nach Moskau. Das war 2016. Da mussten wir ganz kompliziert mit Reisepässe wegsenden, Konsulat, Agentur, volles Programm. Und das zweite Mal, vergangenes Jahr 2024, das war eine Sondersituation. Ich bin in meiner Europareise nach Litauen und Lettland und war stocksauer, weil sie die Bierpreise, warum auch immer, so erhöht haben. Auf einmal wollen die da 8 € für 0,5er haben. Ich bin bescheuert. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo ich dort war, da hatte das Baltikum die Grenze geschlossen gegenüber den Weißrussen. Ihr dürft bei uns nicht mehr rein. Und Lukaschenko sagte, ich mache das Gegenteil. Ich bin jetzt
Ja,
kein
genau.
bockiges Kind und sage, ihr dürft bei uns auch nicht mehr rein. Ich sage das Gegenteil. Ihr dürft bei uns ohne Visum rein. Herzlich willkommen.
Genau,
Guckt uns
das
mal
wollte ich
an.
auch gerade
Ob ihr so
erzählen. Es ist
böse
jetzt.
sind, wie ihr alle seid. Und so war das bei mir, dass ich einmal kompliziert mit Visum reingekommen bin und das andere Mal einfach Glück hatte, weil das Visum kurzfristig aufgehoben wurde. Wie war es bei euch?
Ja, gut, ich glaube, erst seit 2 Jahren ist das tatsächlich visumsfrei für viele westliche Länder. Und das ist natürlich sehr angenehm, ja. Und vor allem visumsfrei auch über Land einreisen, weil früher war es visumsfrei nur über den Flughafen, aber jetzt gibt es ja keine Direktflüge mehr vom Westen hierher aufgrund von Sanktionen. Und deswegen muss man zwangsläufig meistens über Land einreisen, meistens aus Richtung Vilnius oder aus Richtung Polen. Und deswegen ist es ganz praktisch, dass man jetzt kein Visum braucht. Das ist sehr angenehm. Und ich kann vielleicht noch eine Anekdote erzählen. Es gibt an der Grenze, wenn man von Vilnius Richtung Minsk fährt, dann steht auf der litauischen Seite ein Riesenschild und da sagt, ich glaube, der Ministry of Foreign Affairs, reisen Sie nicht nach Belarus, es ist gefährlich, Sie könnten nicht wieder zurückkehren. Ja? Und dann fährt man nach Belarus rein und auf der weißrussischen Seite der Grenze steht dann auch wieder ein Riesenschild. Und da steht dann auch wieder Ministry of Foreign Affairs, reisen Sie nicht nach Belarus, Sie könnten sich verlieben und nie wiederkommen, ja.
Ist das herrlich?
Und solche Spielchen laufen halt hier, ja. Das ist halt wirklich, ja, die Grenze zwischen Ost und West, kann man sagen, oder ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Es ist anders, aber trotzdem noch nah genug an der deutschen Kultur, dass man sich wohlfühlen kann. Also das gefällt mir eigentlich.
An der
Genau.
deutschen Kultur. Jetzt mal da eine Frage, die man eigentlich 2025 kaum noch stellen sollte. Wo bist du sozialisiert? In einem russisch-affinen Teil oder in einem USA-affinen Teil
Ja, das ist eine
Deutschlands?
gute Frage, genau. Also ich bin in Deutschland geboren, aber meine Eltern waren Tschechen. Von daher, ich spreche auch Tschechisch und das hat mir auch geholfen, die Sprache leichter zu lernen. Ja, wobei es jetzt nicht so ähnlich ist, wie ich gehofft hatte, leider. Aber
Aber du bist
trotzdem
jetzt
ist
nicht
es.
irgendwie auch aus Dresden und
Nee.
hattest dort Russisch in der Schule.
Nee, überhaupt
Okay.
nicht.
Aha.
Und ich habe mir auch überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Also die Sprache ist schon schwer, muss man sagen. Ja, also es ist kein Spanisch und kein Englisch. Ja, da muss man schon ein bisschen mehr Aufwand reinstecken. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, ich lasse das jetzt mit dem Grammatik lernen, weil sonst ist man Jahre unterwegs und lerne einfach wie ein Kind. Ja, unterhalte mich, suche halt die Gelegenheiten und damit fahre ich eigentlich ganz gut.
In Weißrussland wird ganz normal Russisch gesprochen.
Genau, es wird Russisch gesprochen. Es gibt auch die weißrussische Sprache, die wird auch unterrichtet in der Schule mit weniger Zeit als die russische. Aber jetzt im wahren Leben, wenn man nicht irgendwo auf dem Dorf ist, kommt man damit eigentlich überhaupt nicht in Berührung. Es ist alles auf Russisch, ja.
Gibt es überhaupt Unterschiede jetzt zwischen Weißrussland und Russland? Warum gehört das nicht zusammen? Also ich meine, klar, anderer Präsident, aber.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also es gibt Unterschiede. Die Weißrussen fühlen sich als Weißrussen, ja, und die Russen fühlen sich als Russen. Die kannst du nicht so in einen Topf schmeißen. Das ist so ein bisschen wie, als würdest du sagen, gibt es Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich vielleicht. Würde man vielleicht auch das eine oder andere finden, oder? Und die würden wahrscheinlich auch nicht in ein Land gehen wollen, obwohl sie die gleiche
Doch.
Sprache haben.
Mit den Österreichern verstehen wir uns doch super in Paraguay auf das Zusammenwachsen, was zusammengehört. Okay, also du sprachst dann darüber, du hast also dort dann von dem Touristenvisum deine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung dann beantragt und es geht so einfach. Also es gibt wenige Länder, wo man das so einfach bekommt. Ich sage ja immer, die Daueraufenthaltsgenehmigung ist weltweit kaum irgendwo so einfach zu bekommen wie in Paraguay. Legst du mal 1600 Euro hin, überschaubarer Demokratieaufwand, genau, überschaubarer Bürokratieaufwand und schon bist du drin in Paraguay und jetzt kommt Weißrussland. Ist es bei euch noch einfacher?
Naja, sagen wir es so, es gibt halt mehrere Möglichkeiten, wie man es machen kann. Viele machen es halt über einen Immobilienerwerb, wobei Immobilie heißt hier nicht irgendwie ewig viel investieren, sondern du musst halt ein Haus finden auf dem Land. Das geht dann schon mit 1000, 2000, 3000 Euro los, wo man halt drin leben kann, wobei die Standards sind hier viel niedriger. Wir haben ein Haus gekauft, da war kein fließendes Wasser, die Toilette war im Garten, so ein Plumpsklo. Und es war in Ordnung, ja, das zu bekommen. Aber es gibt auch die Möglichkeit zum Beispiel, dass man eben hier einen Kurs an der Universität belegt, zum Beispiel einen Russischkurs machen sehr viele. Und dann organisiert einem die Universität das Visum. Man könnte auch eine Firma gründen, natürlich auch jemand heiraten. Ich glaube, jetzt habe ich alles. Und das Schöne daran ist, dass wir eben seit Januar diesen Jahres können wir mit unserem Visum, dem weißrussischen Visum, auch nach Russland reisen.
Ach ja.
Das war vorher nicht möglich. Da musste man so ein Visum beantragen, E-Visum zwar zum Schluss, aber trotzdem war es immer ein Aufwand. Und man konnte nicht über Land einreisen, weil es ist so ein bisschen wie ein Schengen-Raum hier, Weißrussland und Russland. Und die haben da nicht so richtige Grenzposten. Deswegen wollten die nicht, dass da irgendwelche Ausländer hin und her fahren. Aber seit Januar ist es eben so, dass wir das dürfen. Ja, also wir können jetzt mit dem Zug, mit Auto, Bus, Flugzeug, egal, können wir einreisen. Und ich glaube, wir können uns 3 Monate aufhalten innerhalb von einem halben Jahr
Jetzt
in
haben die
Russland.
Live-Zuschauer gerade festgestellt, dass ich nachdenklich die Augen verdreht habe. Ich habe es nämlich einfach gemacht, wo ich da war. Eben weil es keine Grenze zwischen
Ah,
Weißrussland und
oh.
Russland gibt, bin ich da mal einfach rübergefahren. Aber das kann natürlich auch
Das
schiefgehen, wenn man
kann
sich zu
schief
weit
gehen, ja.
reinwagt und dann dort kontrolliert wird. Patricia, sprechen wir über die Mentalität. Russen und Weißrussen, so wie ich sie kennengelernt habe, und ich sage mal, das ist leider nur kurz und daher auch nur oberflächlich, finde ich die Mentalität wundervoll. Ich finde die Menschen ehrlich, ich finde sie herzlich. Ich habe den Eindruck, dass sie nach außen auch manchmal kühl und reserviert wirken. Das mag auch mit reinspielen, dass man sich das einbildet, weil die Sprache jetzt eher so ein bisschen robust klingt. Frag nicht, wie andere Nationen über deutsche Sprache denken, dass die Leute erstmal abwesend wirken. Wenn ich jetzt gucke, ich laufe als Single-Mann durch Lateinamerika, da habe ich zwei Chicas links und zwei rechts, die kommen aus allen Seiten. Dort in den Ländern ist das total anders. Also nicht, dass sie vor einem weglaufen, aber da muss man schon sich sehr viel anstrengen, um da jemanden von sich zu überzeugen. Also sie haben so etwas harte Schale, weicher Kern. Wenn man sie aber hat, dann hat man sie für immer. Und das Risiko, dass die einen abzocken wollen, geht tendenziell gegen null.
Richtig.
Zunächst.
Das stimmt. Aber man muss wirklich unterscheiden zwischen Weißrussen und Russen. Das sind zwei unterschiedliche Länder und auch unterschiedliche Typen Menschen. Also Russland kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Man hat mir nur gesagt, also auch Russen selber sagen das, dass es da halt viel chaotischer ist. Das ist so ein bisschen wie Italien, sagen sie mir. Die Leute sind temperamentvoll, aber in Weißrussland, das sind die deutschesten der Slawen, sagt man. Ja, hier ist alles schön ordentlich. Und es funktioniert, ja. Man kriegt alles super geregelt, wenn man irgendwas braucht. Die Infrastruktur funktioniert. Es gibt sehr wenig Korruption, ja. Das wird sehr verfolgt hier. Also da sind alle ganz vorsichtig, dass man da bloß nicht irgendwie in Verdacht kommt oder so. Das ist, sagt man in Russland noch, ist noch anders. Wobei die auch dagegen vorgehen. Und wie du sagst, die Menschen sind vielleicht ein bisschen reserviert, vielleicht so wie in Deutschland auch, oder? Da ist ja auch nicht so, dass dann sofort jeder auf dich zukommt und so weiter, wie in den USA oder so. Aber was mich immer wieder fasziniert, ist, wie freundlich sie sind gegenüber Deutschen. Ja, und wenn man sich mit ihnen dann unterhält, und die haben ja auch eine richtig heftige Geschichte im Zweiten Weltkrieg. Das ist ja Transitland, ja, da sind ja die Panzer einmal hin und wieder zurückgerollt. Also Minsk ist komplett zerstört worden. Aber die können sehr gut trennen zwischen Politik und Menschen. Ja, das heißt, sie sind immer freundlich und interessiert und viele sprechen auch Deutsch oder waren schon mal in Deutschland oder wollen nach Deutschland und dann hat man immer gleich ein Gesprächsthema. Ja. Also wir fühlen uns hier sehr wohl und es ist sehr sicher. Also gerade letztens war wieder so eine Situation, da waren wir in so einem Trampolinpark mit den Kindern und das eine weißrussische Mädchen, Freundin, hat dann ihr Handy einfach so in der Garderobe so offen liegen lassen, ja, wo dann wieder mein deutscher Instinkt, habe ich dann sofort das Handy eingepackt in eine Handtasche und unter eine Jacke gehängt, damit es dann, aber so sind die hier, ja, die gehen auch, wenn die auf Toilette gehen, lassen die ihre Handtasche auf dem Tisch stehen oder auf dem Stuhl. Weil hier kommt nichts weg, ja. Das ist unglaublich. Also wir sind manchmal, wenn ich jetzt auf Deutschland Besuch bin, muss ich mich wieder umstellen, ja, weil ich mir sagen, ich muss jetzt wieder aufpassen, ja, weil man gewöhnt sich da so leicht daran. Und das ist natürlich ein super Gefühl, gerade wenn man Kinder hat, dass man die halt nicht überall babysitten muss oder hinbringen und wieder abholen, sondern dann sagt man, du fährst jetzt mit der U-Bahn da und dahin oder mit dem Bus und das funktioniert, ja, da passiert auch nichts.
Das Land ist unfassbar günstig. Vor allem auch eine unfassbare Preis-Leistungs-Qualität.
Ja.
Also du bekommst sehr viel geboten, insbesondere Essen, das kann ich am besten beurteilen, für Preise, wo du denkst, das können sie nicht ernst meinen. Jetzt heißt das aber im Umkehrschluss, dass man da jetzt auch nicht so das große Gehalt bekommt, wenn man als Einwanderer dorthin kommt. Wie kommt ihr da über die Runden? Habt ihr da fette Ersparnisse mitgebracht? Habt ihr ein Online-Einkommen? Wie darf man sich das als Einwanderer vorstellen?
Also wenn du hierher kommst, dann musst du entweder Reserven mitnehmen oder du musst online arbeiten. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, die tatsächlich hier auch angestellt sind, hauptsächlich in der IT. Die bekommen dann ganz gute Gehälter, da kann man dann richtig gut davon leben. Aber ansonsten würde ich jetzt niemandem empfehlen, hierher zu kommen, um hier zu arbeiten. Ja, das ist nichts. Und um nochmal zum Essen was zu sagen, das Essen ist fantastisch. Ja. Also es ist einfach abwechslungsreich und lecker. Also wir haben noch kein Restaurant gefunden, was irgendwie schlecht war. Alle sind irgendwie gut, ja, und günstig. Also wir sind in Minsk, man findet auch gut Wohnungen, das ist kein Problem. Ja, also es ist eigentlich ein guter Lebensstandard, muss man sagen.
Lass uns das mal quantifizieren. Wie ist denn so ein Durchschnittseinkommen in Belarus? Was hat man so für eine Miete? Ich meine, klar, das ist immer von bis, aber so mal um irgendeine Preiskategorie gehört zu haben, so wie viel Miete für wie viel Quadratmeter Wohnung, Strom, Heizung, was gibt man so für Lebensmittel aus? Hast du da ein paar griffige Beispiele für uns?
Ich versuche es mal, ja. Also der Durchschnittslohn, sagt man, in Minsk sind $500, ja. Und Miete, ja, genau, da gibt es von bis. Ich sage jetzt mal, es kommt immer darauf an, ob man im Zentrum wohnt oder vielleicht ein bisschen außerhalb vom Zentrum. Aber man kann wahrscheinlich so ein bis zwei Zimmer, kann man wahrscheinlich schon für $200 oder $300 kriegen. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht genau. Ich weiß, dass eine Familie mit vier Zimmern hat $500 bezahlt. Das war ein bisschen raus, nicht sehr weit draußen, aber ein bisschen draußen, nicht direkt im Zentrum. Wir haben am Anfang für 80 Quadratmeter mitten im Zentrum 900 € gezahlt. Das war aber möbliert und alles drin und war eigentlich nur für 2 Wochen gedacht. Dann haben wir es halt verlängert. Aber das war wirklich, zentraler konnte man gar nicht mehr wohnen, ja. Also da gibt es wirklich alles, die ganze Bandbreite hier. Und die Nebenkosten, die kannst du eigentlich vernachlässigen. Ja. Die sind so gering, da musst du gar nicht drüber nachdenken. Also ich zahle jetzt zum Beispiel für unser Häuschen da auf dem Land, wenn es überhaupt 1 Euro ist an Steuern und 1 Euro an Lease. Also du kannst ja als Ausländer kein Land besitzen, du leasest es vom Staat für 99 Jahre, zahlst dann halt Lease. Also es ist ganz wenig. Und der Kurs ist ja jetzt auch relativ günstig. Also wenn man jetzt vom Euro kommt, für 1 Euro kriegt man 3,40 Rubel, glaube ich, im Moment. Das war auch schon mal unter 3 Rubel. Also im Moment ist es eigentlich vorteilhaft, wenn man jetzt Euro verdient.
Wenn man jetzt etwas im Land machen wollte, also bei uns in Südamerika, da gibt es ja goldenen Boden. Wenn man da die richtige Idee hat und Kultur und Sprache sich 2, 3 Jahre angeschaut hat, da hast du in Südamerika Lizenzen zum Gelddrucken ohne Ende. Könnte man sich so einfach in Belarus als Unternehmer selbstständig machen und was starten? Oder ist das eher schwierig, dass man da doch bei Online-Einkommen bleiben sollte?
Ja, wie soll ich das sagen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir da auch noch nicht so meine abschließende Meinung gemacht, weil auf der einen Seite sagen Leute, dass es schon kompliziert sein kann, hier selbstständig tätig zu sein. Andererseits gibt es hier auch sehr erfolgreiche Unternehmer, also Weißrussen, aber auch Ausländer. Von daher ist es schon möglich. Man muss sich halt sehr genau informieren. Zum Beispiel kenne ich einen Belgier, der hier ein Restaurant aufgemacht hat in Minsk und der hat sich halt überhaupt nicht informiert. Und dann kam halt raus, du darfst halt zum Beispiel Getränke, da gibt es einen Preis, zu dem du maximal was verkaufen kannst, ja, damit die Leute
Okay.
halt sich das leisten können. Ja, gibt es sozusagen so eine Obergrenze im Restaurant. Das wusste er nicht und da er damit halt gerechnet hat, dass er damit auch sein Geld dann verdient, muss er dann relativ schnell wieder zumachen. Ja, also man muss sich halt wirklich schlau machen über die Gegebenheiten, die halt komplett anders sein können, als wir es so gewohnt sind im Westen. Ja,
Aber das muss man überall, in jedem Land, wird
das muss
oft
man in jedem
unterschätzt, so
Land.
Fehler.
Das stimmt.
Lass uns mal über die Nachbarländer sprechen, also insbesondere Ukrainer. Das war ein ganz heißes, aber auch trauriges Thema, wo ich dort war. Zumal ich war ja ungefähr 6 Wochen vorher gerade erst in der Ukraine. Und die Menschen dort, so wie ich sie wahrgenommen habe, haben sie so rüberklingen lassen, dass sie sich schon mit den Russen, aber auch den Ukrainern so irgendwie alle als Familie verbunden fühlen und die sehr traurig sind, dass dort nun die Grenze zu ist, die getrennt werden und sie da auch in diesen Konflikt mit hineingezogen werden. Wie ist das auch für euch persönlich? Wie viele Menschen fühlen sich in Deutschland von einem Ukraine-Russland-Krieg bedroht? Ihr seid ja so fast schon an der Front. Wie ist denn das für euch?
Also ich muss sagen, ich habe mich eigentlich noch nie unsicher hier gefühlt. Das hört sich verrückt an, vielleicht für jemand, der nicht hier ist, aber ja, einfach geopolitisch kann dieses Land nicht verloren gehen, sage ich jetzt mal, also für Russland. Die sind so eng verquickt, das können die sich gar nicht erlauben, dass hier irgendwas passiert.
Das
Also,
ist ja
ja.
das Problem. Wenn jetzt die NATO oder die EU durchknallt und Russland den Krieg erklärt, dann ist Weißrussland mit dran und da seid ihr sogar noch an der Front. Also ich will jetzt keine Angst machen. Mich
Ja,
interessiert,
nee,
wie du
schon
mit dem
klar.
Thema umgehst.
Klar, dessen ist man sich bewusst. Wir haben dann auch irgendwann unser Häuschen, mit dem wir ja die Aufenthaltsgenehmigung bekommen haben, haben wir dann ausgebaut. Also das hat jetzt, ich will nicht sagen westlichen Standard, aber es hat zumindest eine Toilette drin und schönes Bad und so, weil wir halt gedacht haben, okay, wenn es denn irgendwann mal vielleicht ein bisschen kritischer wird, in der Stadt zu wohnen, dann kann man wenigstens rausziehen und ist dann da sicherer als in der Stadt, ja. Aber
Selbstversorgergrundstück kann ich ohnehin nur jedem empfehlen. Das ist ja auch mein Modell in Paraguay. Wie kann
das.
ich mir so das alltägliche Leben, das Sozialleben vorstellen? Bekommt man da einfach Kontakt? Baut man Freundschaften auf? In so eine Sprache muss man ja auch erst hineinwachsen. Du sprachst so in einem der ersten Sätze, dass ihr euch dort an andere Deutsche gewandt habt über die Schule. Gibt es dort deutsche Community, deutsche Stammtische, wie wir es ja auch ganz gerne in Paraguay machen? Oder so richtig all in mit den Einheimischen. Wie läuft das so?
Also es gibt Stammtische, es gibt einen deutschen Stammtisch, wobei die Mehrheit dort sind Weißrussen, die Deutsch sprechen wollen, ja. Also es
Okay.
kommen auch Deutsche, ja, es kommen auch Deutsche, aber es ist wirklich die Minderheit. Die sind dann immer ganz glücklich, wenn da mal ein Deutscher kommt oder ein Österreicher oder ein Schweizer und die sich dann austauschen können. Aber es gibt auch ganz viele andere Stammtische. Also die Weißrussen, die sind unglaublich. Die lernen jede Sprache, die es so überhaupt gibt. Ja, also es gibt einen englischen Stammtisch, mehrere französische, mehrere englische, spanische. Die haben jetzt so mehr oder weniger einen für Russisch aus der Taufe gehoben, weil ich will ja hier nicht nur Deutsch, Englisch und Französisch reden, ich will ja Russisch reden. Deswegen haben wir jetzt mit Ausländern, treffen wir uns samstags in der Bibliothek. und sprechen einfach Russisch, haben eine weißrussische Dame dabei, die uns freundlicherweise dann korrigiert, wenn wir kompletten Stuss erzählen. Und das ist sehr nett. Und so kommt man halt erstens mit Ausländern in Kontakt, aber man kommt auch mit Weißrussen in Kontakt, weil halt viele bei diesen Stammtischen sind Weißrussen. Und wenn da 100% Weißrusse sitzen, die reden trotzdem Deutsch, ja, oder Französisch, oder je nachdem, was es für ein Stammtisch ist. Also die sind da knallhart. Ja, gut, sie wissen, dass es halt wichtig ist, ne, die Fremdsprachen zu können. Sie interessieren sich dafür. Aber es sind auch nicht weniger Ausländer hierher gekommen, die scheinbar die gleiche Idee hatten wie wir, ja, so nach dem Motto, irgendwo, wo kein Lockdown war. Und viele sind dann auch geblieben, weil es ihnen einfach gefallen hat, ja. Und witzigerweise habe ich jetzt auch schon einige getroffen, die mir gesagt haben, sie waren schon überall, so nach dem Motto, ja, sie waren in Asien und in Südamerika und sonst wo. Aber jetzt sind sie hier und hier wollen sie bleiben. War ich immer irgendwie bestätigt in meiner Entscheidung und war erleichtert, dass ich nicht die Welt noch bereisen muss.
Perfekter Übergang zu meiner Abschlussfrage, denn du wirkst die ganze halbe Stunde bisher absolut überzeugt von deinem Land und das ist dir herzlich gegönnt. Genauso soll es sein. Warum kommen denn nicht viel mehr Deutsche, Österreicher, Schweizer nach Belarus? Gibt es auch Schattenseiten, die wir erwähnen
Genau.
sollten?
Ja, also einmal natürlich die Sprache. Es ist halt kein Spanisch, ne? Und ich glaube, viele schreckt es ab. Es gibt ja auch noch das kyrillische Alphabet. Das ist ja,
Ach
kommt ja
ja,
noch
da war
gut.
ja was.
Ja. Wobei das gar nicht so schwer ist. Also viele denken ja, das wäre das Problem. Das ist gar nicht das Problem. Das sind ja nur, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viel, 30 Buchstaben. Und wenn man die irgendwann mal kann, das geht relativ fix, dann kann man hier auch alles lesen. Und das Interessante ist, viele Dinge kann man dann auch sofort verstehen, weil dann steht dann da auf Kyrillisch Biergarten, ja, oder da steht Parikmacher, ja. Es gibt viele deutsche Worte für Friseur heißt Parikmacher, ja. Und das ist so eigentlich amüsant, ja. Deswegen, das macht richtig Spaß. Aber die Grammatik ist natürlich schon heftig. Aber die erwarten ja nicht von dir, dass du es sofort perfekt kannst. Von daher, das ist schon in Ordnung. Also die Sprache ist das eine. Das andere ist natürlich, dass man eben nicht direkt herfliegen kann. Entweder man fliegt über Istanbul oder über Dubai oder Georgien oder Armenien. Die haben noch Direktflüge hierher. Oder man reist halt über den Bus oder auch Auto von Vilnius aus ein. Oder von Lettland gibt es auch noch eine Möglichkeit. Oder von Polen. Aber Polen ist total überlaufen. Das kann man eigentlich nicht wirklich empfehlen. Also am besten ist eigentlich Litauen, meiner Meinung nach.
Da gab es zumindest zu meiner Zeit auch ganz fiese Schikanen an der Grenze. Nein, nicht von Seiten Weißrusslands, Seiten von der ach so gelobten EU. Dass, wenn die merken, ach, du warst hier beim Klassenfeind drüben, dann musst du erstmal so richtig warten und das lassen die nicht spüren. Und ja,
Ja.
das ist wirklich schade. Patricia, vielen Dank für dieses spannende Interview über dieses spannende Land. Viel Glück, Erfolg deiner Familie. Auf dass noch viele weitere sympathische Deutsche zu euch kommen, eure Community bereichern und vor allem mir Frieden.
Das wünsche ich uns auch allen. Danke.
So, das war's für heute. Weitere Inspirationen für dein Leben in Freiheit findest du in meinem YouTube-Kanal Freiheit, Business und Pura Vida. Oder noch besser, lerne uns persönlich kennen. Seit 2021 gibt es den Rausabend, den Infotreff für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. www.rausabend.de